Gott aber sei Dank. In Christus Jesus, geliebte Brüder und Schwestern, es lohnt sich, einmal nachzuschlagen, wofür Paulus dankt. Für vieles tut er das und dies mit guten Gründen. Lassen wir uns an die Hand nehmen, um einen Gang durch die Paulusbriefe anzutreten. Auf dem Wege wird uns so manches begegnen. Da sehen wir, dass Paulus für das ihm widerfahrene Erbarmen Gottes dankt. Dankbarkeit habe ich gegenüber dem, der mich mächtig macht, Christus Jesus, unserem Herrn, weil er mich für treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer, Verfolger und Frevler war. Ich habe jedoch Erbarmen erlangt, weil ich es unwissend tat, im Unglauben. Überwältigend aber ist die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus ist. So schreibt Paulus in 1. Timotheus 1, Verse 12 bis 14. Dementsprechend danken auch wir für das Erbarmen Gottes. Denn wenn wir auch keine Verfolger waren, Lästerer vielleicht, so waren wir doch Sünder. Denn ständig verfehlten wir das treffliche Ziel der Gottes- und Nächstenliebe. Außerdem waren wir Feinde Gottes, denn wir erhöhten uns selbst und nahmen unangemessene Ehre für uns selbst in Anspruch, statt alle Ehre dem zu geben, dem allein sie gebührt. Fleisch, die alte eigensinnige Menschheit, kann sich Gott nicht unterordnen. Deshalb konnten wir es nicht. Gott aber erbarmte sich über uns in derselben Weise wie über Paulus, dem Muster für Gottes Handeln in überströmender Gnade in der gegenwärtigen heilsgeschichtlichen Haushaltung. Als nächstes entdecken wir, dass Paulus für unsere Rettung dankt. Er schreibt in 2. Thessalonicher 2, 13, wir aber sind Gott allezeit zu danken schuldig, euretalben, vom Herrn geliebte Brüder, da euch Gott von Anfang an vorgezogen hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, zu der er auch uns durch unser Evangelium berufen hat, zur Aneignung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Zur Rettung Vorgezogene sind wir, mögen wir dafür in Dank überfließen. Vorgezogene sind wir, denn Gott ist der Retter aller Menschen, vor allem aber der Gläubigen. Heute schon sind wir Gerettete, denn wir sind Geheiligte, für Gott Abgesonderte, und unsere zukünftige Rettung zum äonischen Leben ist verbürgt. Ja, dass wir doch alle Zeit für unser herrliches Leben in den kommenden Äonen bereits in diesen Tagen danken mögen. So, dann sehen wir, dass Paulus für die Gnade dankt. Er schreibt, alle Zeit danke ich meinem Gott euretalben für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, weil ihr in ihm in allem reich gemacht seid, in jedem Wort und in jeder Erkenntnis. 1. Korinther 1, Verse 4 und 5. In der Gnade sind wir Gerettete, da ist nichts aus uns. Die Gnade rettete uns nicht nur aus der tiefsten Tiefe der Sünde und Gottesfeindschaft, und vor dem Gericht Gottes, sondern sie versetzte uns auch in die höchsten Höhen des unausschöpflichen Reichtums des Christus. Wer sein Wort kennt, weiß, welche geistlichen und überhimmlischen Segnungen wir in reichem Maße im Einzelnen haben und dankt dafür. Ich darf einiges anführen. In Christus Jesus haben wir die Freilösung, die Rechtfertigung, die Versöhnung, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, den Gnadenstand, den Sohnestand. Wir sind in die Familie Gottes aufgenommen. Kraft, Zuversicht und eine herrliche Erwartung und vieles mehr. Geliebte Gottes sind wir. Die reichsten Menschen sind wir allein aus Gnade. Zugleich hat die Gnade erziehende und umwandelnde Kraft und sie bewegt uns zu einem hingebungsvollen Dienst. So dann stoßen wir auf den Dank des Paulus für die Tatsache des Glaubens, des gläubigen Aufnehmens des Wortes Gottes. Er schreibt in 1. Thessalonicher 2, Vers 13, wir danken Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes erhieltet, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, so wie es wahrhaft ist, als das Wort Gottes, das sich auch in euch, die ihr gläubig seid, als wirksam erweist. Wir wissen, dass der Dank für unseren Glauben Gott gebührt, denn nicht wir haben ihn in uns hervorgerufen, zumal Fleisch nichts Geistliches hervorbringen kann, sondern unser Gott und Vater war es, der seinen Auserwählten den Glauben in Gnaden gewährte, wie man in Philipper 1, 29 nachlesen kann. Sie in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, berufend. Des Weiteren finden wir, dass Paulus für die Gläubigen dankt, weil der Glaube bei ihnen Raum gegriffen hat. Er schreibt in Römer 1, Vers 8, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, da euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Ist auch unser Glaube wenigstens unseren Nachbarn und Kollegen bekannt? Sicherlich, wenn wir ihn in der Liebe auswirken. Und nun treffen wir auf den Markstein des Dankes des Paulus für die Befreiung der Gläubigen von der Herrschaft der Sünde. Gott aber sei Dank, schreibt er in Römer 6, 17 und 18, dass ihr, die ihr einst Sklaven der Sünde wart, nun von Herzen dem Vorbild der Lehre gehorcht, an die ihr übergeben wurdet. Denn von der Herrschaft der Sünde befreit, seid ihr jetzt der Gerechtigkeit versklavt. Die Konfliktsituation der Gläubigen ist uns nicht unbekannt, denn wir alle haben sie erlebt. Einst lebten wir in unseren Sünden, dann aber wurden wir durch den Glauben gerechtfertigt und durch den Geist unseres Gottes geheiligt. Und von da an wollten wir nicht mehr uns selbst leben, sondern dem, der für uns starb und auferweckt wurde. Doch wir mussten die Entdeckung machen, dass das Fleisch gegen den Geist gelüstet, den Geist aber gegen das Fleisch. Diese beiden widerstrebten einander, sodass wir nicht das taten, was wir wollten. Galater 5, Vers 17. Wir mussten feststellen, dass die Sünde noch in unserem Fleisch wohnt. Unser Denken hat sich zwar durch die Innewohnung des Geistes Gottes geändert, aber unser Körper, in dem die Sünde wohnt, ist noch der alte. Paulus beschreibt dies in Römer 7, 22 und 23 wie folgt: Dem inneren Menschen nach ist mir das Gesetz Gottes ein Genuss. Aber in meinen Gliedern beobachte ich ein anderes Gesetz, das mit dem Gesetz meines Denksinns im Krieg liegt und mich gefangen führt durch das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Das führt zu der quälenden Frage, auf die Paulus dann die erlösende Antwort gibt und Gott Dank sagt: Ich elender Mensch, was wird mich aus dem Körper dieses Todes bergen, aus diesem Konflikt? Gnade. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 7, Vers 25. Die Gnade ist die Lösung. Das Leben in der Gnade löst uns von den Versuchen, es selbst schaffen zu wollen, nicht mehr zu sündigen. Da wir unsere Schwachheit erkannt haben, verlassen wir uns auf die Gnade, immer wieder neu auf das, was Gott uns schenken will, und erfahren so die Kraft der Gnade, und zwar in der Gemeinschaft mit Christus Jesus, unserem Herrn und Retter auch im Alltag. Retter auch im Alltag vor der Herrschaft der Sünde. Wir erfahren in der Gnade, dass das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, uns vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit. Leben in Christus Jesus und in seiner Kraft aber gibt es nicht, ohne vorher mit ihm gestorben zu sein. Alle, die wir mit Christus verbunden sind, sind mit seinem Tod verbunden, mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben. Ebenso aber auch mit seiner Auferweckung. Beides aber als ein Geschenk der Gnade und zu dem Zweck, dass wir von der Herrschaft der Sünde freizukommen und in Neuheit des Lebens zu wandeln vermögen, geistgemäß und nicht fleischgemäß. So lesen wir in Römer 6, Verse 5 bis 7, wenn wir mit ihm zur Gleichgestaltung mit seinem Tod zusammengepflanzt wurden, werden wir es doch auch hinsichtlich der Auferstehung sein. Dies erkennend, dass unsere alte Menschheit zusammen mit ihm gekreuzigt wurde, damit der Körper der Sünde unwirksam werde und wir nicht mehr der Sünde versklavt sind. Denn wer ihr stirbt, ist von der Sünde gerechtfertigt. Unsere alte Menschheit, unser alter Adam, unser altes Wesen ist nicht nur deshalb zusammen mit Christus gekreuzigt worden, um die Sünde zu verurteilen, damit wir frei von jeder Verurteilung sind, sondern auch deshalb, damit in unserem Wandel der Körper, dem die Sünde innewohnt, unwirksam gemacht werde und wir nicht mehr der Sünde versklavt seien. Unwirksam wird der Körper der Sünde, wenn wir glauben, dass wir der Sünde gestorben sind, dass wir ihr wegstarben, als wir mit Christus starben. Nicht mehr zum Zuge kommt unsere alte Menschheit, wenn wir damit rechnen, wie es in Römer 6 heißt, Römer 6, Vers 11, tot zu sein der Sünde gegenüber. Tote können nicht mehr hören und nicht mehr gehorchen, also auch wir mögen wir uns wie Tote verhalten und der Sünde nicht mehr gehorchen. Das Negative nicht mehr tun, aber können wir nur, weil wir zugleich dem Positiven zugewandt sind. Als mit Auferstandene leben wir nun für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Darin liegt die Kraft. Wer dem Herrn Jesus Christus gehorcht, hat gar kein Ohr mehr für die Sünde. Wer ihm zugewandt ist, wendet der Sünde den Rücken zu. Wenn wir im Geist wandeln, werden wir die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Nachzulesen in Galater 5, Vers 16. Wenn wir uns zudem Gott bereitstellen als Lebende aus den Toten und unsere Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit, dann wird die Sünde nicht mehr über uns herrschen. Das steht schwarz auf weiß in Römer 6, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns von der Herrschaft der Sünde befreit hat und wir nun in allem der Lehre des Apostels Paulus, an die wir übergeben wurden, gehorchen können. Nicht der Lehre der Zwölf, an der die Gläubigen in der pfingstlichen Haushaltung festhielten, Apostelgeschichte 2,42, wurden wir übergeben. Heute ist Paulus der Lehrer, denn wir leben in der dem Paulus gegebenen heilsgeschichtlichen Haushaltung der überströmenden Gnade Gottes. Das steht in Epheser 3, Vers 2 und in Kolosser 1, 25. Und Gott offenbart in dieser Frist, in der wir leben, sein Wort durch die Heroldsbotschaft, mit der Paulus betraut ist, wie in Titus 1, Vers 3 zu lesen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus Jesus, beim Gang durch die Paulusbriefe fällt uns als nächstes auf, dass Paulus wiederholt und freudig von Herzen für den gottverherrlichenden Wandel und Dienst der Heiligen dankt. So schreibt er in 1. Thessalonicher 1, Verse 2 bis 5, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch in unseren Gebeten erwähnen. Unablässig gedenken wir dabei vor unserem Gott und Vater eure Arbeit im Glauben, eures Mühens in der Liebe und eurer Beharrlichkeit in der Erwartung unseres Herrn Jesus Christus. Wissen wir doch von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn das Evangelium unseres Gottes ist nicht allein im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und in heiligem Geist und vieler Vollgewissheit. Vollgewiss des Evangeliums, seine Segnungen und Verheißungen wirken die Thessalonicher ihre Rettung aus. Ihre Arbeit im Glauben ist bemerkenswert. In der Nachahmung des Apostels Paulus suchen sie, dessen Glaubensgut, das ihm enthüllt wurde, bekannt zu machen, zu belehren, zuzusprechen und überhaupt in den von Gott vorherbereiteten Werken zu wandeln, die vielfältige Gestalt haben, aber auf jeden Fall davon geprägt sind, dass sie allen Menschen zum Guten dienen und Gott verherrlichen. Mit ihren Werken bezeugen sie ihren Glauben. Im gläubigen Aufblick zu Gott handeln sie beständig und fließen im Werk des Herrn allezeit über, wissend, dass ihre Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Mithin kann Paulus im zweiten Brief an die Thessalonicher dafür beten, dass Gott bei ihnen alles Wohlgefallen an Gutheit und jedes Werk des Glaubens in Kraft vervollständige, damit der Name des Herrn Jesus unter ihnen verherrlicht werde und sie in ihm, gemäß der Gnade Gottes und des Herrn Jesus Christus. Kapitel 1, Verse 11 und 12 im 2. Thessalonicher Brief. Die Thessalonicher mühen sich in der Liebe. All ihr Tun ist von der Liebe motiviert und getragen. Voller Dank ist Paulus dafür. Sie mühen sich nicht selbstbezogen. Sie suchen nicht das Ihre, sondern das, was Christi Jesu ist und was vielen förderlich ist zur Festigung im Glauben. Sie geben alle Ansprüche auf Gegenleistungen auf und erdulden alles, auch Undankbarkeit, Widerspruch und Spott. Sie tun es aus der in ihren Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossenen Liebe Gottes. Also nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft, die dem Heiligen Geist innewohnt, die Kraft der Liebe Gottes, die in allen Herzen aller Gläubigen ausgegossen ist. Nach Römer 5,5. Jeder achtet den anderen in Demut, sich selbst für überlegen und ist nicht auf das eigene bedacht, sondern auf das Wohl der anderen, entsprechend der Gesinnung Christi Jesu, der sich für alle erniedrigte und dahingab. In Kolosser 1,4 dankt Paulus für die Liebe jener Gläubigen in Kolosser zu allen ihren Brüdern und Schwestern in Christus Jesus. Dazu gehören auch die Törichten und Schwierigen. Und in 2. Thessalonicher 1, Vers 3 dankt der Apostel für die zunehmende Liebe eines jeden gegenüber jedem. Möge unsere Liebe zu allen ebenfalls wachsen. Möge Gott es uns schenken. Als von Gott Auserwählte, Heilige und Geliebte können wir Nachahmer Gottes werden und in Liebe wandeln, so wie auch Christus uns liebt und sich selbst für uns als Opfer und Darbringung für Gott dahingegeben hat, zu einem duftenden Wohlgeruch. Wir werden zu diesem Wandel in der Liebe mit Epheser 5, den Versen 1 und 2, aufgefordert. Und wozu Gott uns auffordert, reicht er auch die Kraft dar. Wir können es. Es mag uns wundern, wieso Paulus auch für die Beharrlichkeit in der Erwartung dankt. Unsere Erwartung steht doch fest. Unsere Zukunft ist uns garantiert. Was ist es da Besonderes, an ihr festzuhalten? Nun, es ist etwas Besonderes, denn unser Erwartungsgut wird mit vielen gegenteiligen Behauptungen hart bekämpft. Da sagen welche, man könne sich der Rettung nicht sicher sein. Wir aber wissen und lassen uns davon nicht abdrängen, dass Gott die, die er vorherbestimmt hat, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, auch beruft und rechtfertigt und verherrlicht. Römer 8, Vers 30. Außerdem sind wir, die Glieder des Körpers Christi, mit dem Geist Gottes versiegelt, unverbrüchlich, und zwar bis zum Tag der Freilösung, nach Epheser 1, 13 und Epheser 4, 30, dem herrlichen Tag Christi, an dem er uns im Luftraum entgegenkommt, um uns dann in sein überhimmlisches Königreich zu versetzen. Nein, nein, sagen wiederum andere, wir kommen in das Königreich Israels auf der Erde und dies nur dann, wenn wir uns bewährt haben und nicht schwankend geworden sind. Da gilt es wirklich, geliebte Geschwister, an unserer Rettung allein in der Gnade festzuhalten. Und zwischen den Verheißungen für Israel und für uns sauber zu unterscheiden. In die Zeit des Zorns und des gerechten Gerichtes Gottes würden wir auch hineinkommen. Vehement wird diese Meinung vertreten. Lassen wir uns aber nicht erschüttern. Die siebenjährige Endzeit ist wie alle 70 Jahr Siebener für das Volk Israel abgetrennt, nicht für uns. Daniel 9, 24. Wir werden vor den Zorngerichten gerettet und entrückt, wie jeder in Römer 5, Vers 9, in 1. Thessalonicher 1, Vers 10 und 1. Thessalonicher 5, Vers 9 nachlesen kann. Das Volk Israel muss allerdings durch diese Zeit der Reinigung und Läuterung hindurch. Aber über uns, Gerechtfertigte und mit Gott Ausgesöhnte, kann sein Zorn selbstverständlich nicht kommen. Und die Schrift sagt es ja auch. Am Tag Christi werden die in Christus Entschlafenen auferweckt und verwandelt und wir, die wir übrig geblieben sind, verwandelt werden. Unsere Körper werden dem herrlichen und unvergänglichen Körper unseres Herrn gleichgestaltet werden. In den beiden kommenden Äonen werden wir ihm in Vollkommenheit leben und dienen. Beachten wir, dass unser Erwartungsgut, wir wissen, unser Erwartungsgut ist im Himmel, das Erwartungsgut Israels ist auf der Erde. Beachten wir, dass unser Erwartungsgut nicht nur uns betrifft, sondern andere einschließt. Israel ist ja zum Segen für alle Nationen auf der Erde gesetzt, wird alle Völker zu Jünger machen. Dementsprechend sind wir zum Segen inmitten der Überhimmlischen gesetzt. Gott wird in den zukünftigen Äonen den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christus Jesus zur Schau stellen, Epheser 2, Vers 7, damit auch die geistlichen Geschöpfe dort oben von der an uns erkennbar gewordenen Gnade und Liebe Gottes überwältigt werden. Zu unserer hohen Berufung gehört es auch, dass wir als Glieder der Körpergemeinde Christi, wir sind ja nicht bildlich gesprochen die Brautgemeinde, sondern bildlich gesprochen die Gemeinde, die Christi Körper ist, als Christi Mitarbeiter, als Glieder dieser Gemeinde und als Christi Mitarbeiter und als seine Vervollständigung, gehört es zu unserer hohen Berufung, an der Vervollständigung und Unterordnung des Alls, an der Aufhauptung des Alls in Christus und an der Aussöhnung des Alls mit Gott mitzuwirken. Wir sind ja Christi Vervollständigung. Epheser 1, Verse 10 und 23. Nicht als ob da etwas aus uns wäre. Gnade allein ist's, dass er uns als seine Glieder in sein Wirken, in sein überhimmlisches Wirken in den kommenden Äonen mit hineinnimmt. Unsere Erwartung, ich bin beim Thema Beharrlichkeit in der Erwartung, unsere Erwartung gipfelt schließlich in der Aussöhnung des Alls. Nach Kolosser 1, 22 und 23 hat Christus uns im Körper seines Fleisches durch seinen Tod mit Gott ausgesöhnt, um uns nicht nur unserem Gnadenstand nach, sondern auch unserem Wandel nach, heilig, makellos und unbeschuldbar vor seinem Angesicht darzustellen. Wenn wir nämlich, so heißt es da wörtlich, diese Formulierung ist keine Bedingung, sondern zeigt den Weg auf. Man kann also sagen, indem wir gegründet und beständig im Glauben beharren und uns nicht fortbewegen lassen von dem Erwartungsgut des Evangeliums. Dies ist die Aussöhnung des Alls, welches wir gehört haben, das in der gesamten Schöpfung unter dem Himmel geheroldet wird, dessen Diener Paulus wurde. Wer unter uns sich von dieser Erwartung, von der Gewissheit der Aussöhnung des Alls fortbewegen lässt, dessen Glaubensleben wird arm werden, unheilige Gedanken werden Raum gewinnen und der Wandel wird in einem gewissen Grade nicht mehr den Menschen zum Zuspruch und Gott zur Verherrlichung dienen. Darum also der besondere Dank des Apostels Paulus für die Beharrlichkeit der Gläubigen in der Erwartung. Zu 2. Thessalonicher 1, Verse 3 und 4 gelangend, erfahren wir, dass Paulus für das Ausharren der Heiligen in Drangsalen dankt und sich dieser Gläubigen sogar rühmt. Zu danken sind wir Gott allezeit schuldig, euretalben Brüder, so wie es angemessen ist, weil euer Glaube überaus wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen gegeneinander zunimmt, sodass wir selbst uns eurer in den herausgerufenen Gemeinden Gottes rühmen, wegen eures Ausharrens und eures Glaubens in all euren Verfolgungen und Drangsalen, die ihr ertragt. Für solche Gläubigen aber, die Gottes Vollendungsziel nicht kennen, ist es nicht ungewöhnlich, in Zeiten der Verfolgung im Glauben unsicher zu werden. Wer nicht weiß, dass unser Gott und Vater alles, auch Krankheiten und Erniedrigungen, nur zu unserem Besten sendet, damit wir demütig werden, damit wir los von uns selbst werden und er uns alles wird, der ist natürlich irritiert. Wer nicht weiß, dass bei Gott alles Zweck und Ziel hat, dass es keinen losen Faden auf Gottes Webstuhl gibt, der ist in den Drangsalen irritiert. Auch wer meint, dafür, dass er die 10 Gebote halte, müsse Gott ihn segnen, der hat nicht nur den Zweck des Gesetzes nicht verstanden, sondern kommt auch mit den Nöten dieser Welt nicht zurecht. Durch das Gesetz kommt ja nur Erkenntnis der Sünde. Zudem stehen wir nicht unter dem Gesetz. Und außerdem wird ein solcher, der sich da bemüht, die Kraft der Gnade nicht erfahren. Angesichts der Thessalonicher aber kann Paulus Gott nur überaus danken für die Freude, die sie ihm machen, weil sie in den Drangsalen nicht schwankend werden. Seine Mühe an ihnen also nicht vergeblich war und dass sie feststehen im Herrn. Mögen wir uns nun in den Drangsalen sogar rühmen, denn unser Gott und Vater bezweckt etwas damit, nämlich, dass wir auszuharren lernen, uns auf diese Weise bewähren und schließlich aus der herrlichen Erwartung lebend kraftvoll werden. Römer 5, Verse 3 und 4. Weiter, im Zusammenhang mit der Geldsammlung in Mazedonien und Achaia für die armen Geschwister in Jerusalem stoßen wir als nächstes auf den Dank des Paulus für den Fleiß des Titus. Dank aber sei Gott, der in das Herz des Titus denselben Fleiß für euch gegeben hat wie mir. Denn er nahm den Zuspruch, an der Sammlung mitzuwirken, gern an. Da er nun zu den Fleißigeren gehört, ging er aus eigenem Antrieb zu euch. Schreibt Paulus in 1. Korinther 8, 16 und 17. Fleiß ist übrigens auch ein Ausdruck der Liebe, nach 2. Korinther 8, 8. Mögen wir auch darum im Fleiß nicht zögernd sein. Im selben Zusammenhang sagt Paulus, Dank aber sei Gott für sein unbeschreiblich reiches Gnadengeschenk. 2. Korinther 9, Vers 15. Was ist das Gnadengeschenk? Dass Gott seine Gnade in den Heiligen so sehr zur Wirkung bringt und überfließen lässt, dass sie in allem, alle Zeit, alle Genüge haben. Ja, darüber hinaus Überfluss haben für jedes gute Werk, das wiederum ein Geschenk seiner Gnade ist. Geliebte Geschwister, unser Gang durch die Paulusbriefe nähert sich dem Ende. Wieder vernehmen wir den Ausruf des Paulus: Gott aber sei Dank. Dieses Mal in 2. Korinther 2, Verse 14 bis 16. Die Verse wurden eingangs gelesen, ich darf sie aber wiederholen. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumph in Christus einherführt und durch uns den Duft seiner Erkenntnis an jedem Ort offenbar macht. Denn ein Wohlgeruch Christi sind wir für Gott, bei denen, die gerettet werden, und bei denen, die umkommen. Den einen ein Geruch aus dem Tod zum Tod, den anderen jedoch ein Geruch aus dem Leben zum Leben. Und wer ist dafür tauglich? Im Grunde jeder von uns, weil der Geist Gottes uns innewohnt und auf unser Wachstum zu Christus hin, unserem Haupt, hinarbeitet. Auf diese Weise macht Gott uns durch den Dienst des Apostels Paulus tauglich zu seinen Dienern und zu Briefen Christi an alle Menschen, dass sie in uns lesen und Christus an uns erkennen. Alle die Seinen, insonderheit die, die da geistgemäß und nicht fleischgemäß wandeln, sind tauglich, weil sie ein Erweis seiner Gnade sind, die in Christus Jesus ist, und damit ein herrliches Zeugnis des Triumphes Gottes. Mögen wir uns darum in der Gnade gekräftigt unter die Menschen begeben und unter ihnen nichts wissen außer der Grundlage der Gnade, Jesus Christus und diesen als gekreuzigt. So wird durch uns der Duft der Erkenntnis Gottes an jedem Ort offenbar. Den Nicht-Auserwählten sind wir zwar ein Geruch aus dem Tod zum Tod. Sie sehen nur den schmachvoll Gekreuzigten an uns und unser Mitgekreuzigtsein. Wir gelten ja nichts in der Welt, wie auch ihren eigenen Tod, sehen Sie. Den Auserwählten aber sind wir ein Geruch aus dem Leben zum Leben. Sie sehen, dass der Auferstandene in uns lebt, was ihnen zum Glauben und zum äonischen Leben gereicht. Christus ist Sieger, zugleich ist Gott der Sieger durch Christus. Christus ist der Triumph Gottes. In Gottes Siegeszug sind wir in Christus dabei, als Teilhaber seines Sieges. Lobpreis, Dank und Verherrlichung sei unserem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus dafür. Wir sind am Ende des Weges angekommen. Da darf uns aufleuchten, dass wir an einem weiteren Triumph Gottes Anteil haben. In 1. Korinther 15, 42 folgende verzeichnet: Gesät wird in Vergänglichkeit, auferweckt in Unvergänglichkeit. Gesät wird in Schwachheit, auferweckt in Kraft. Gesät wird ein seelischer Körper, auferweckt ein geistlicher Körper. Und ab Vers 51 ist zu lesen: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. in einem Nu, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenstoß. Denn er wird posaunen und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anzieht und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anzieht, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht. Verschlungen wurde der Tod im Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde und die Kraft der Sünde liegt im Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.